kann man fast als der Pragmatiker vor hier im Team. Ich darf kurz über die Eisenstädter Frontpragmatik in einer physikalischen Ambulanz berichten. Nichtsdestotrotz ein kurzer Ausflug in die naturwissenschaftliche Philosophie. Meine beiden Vorredner haben das ausgeführt. Ich denke, dass sich eine Spezies, die sich am Gipfelpunkt eines Genpools wähnt, sicher auch salutogenetisch dem Licht verbunden fühlt. Diese fast archaischen Verbindungen haben im Laufe der jüngeren Geschichte auch therapeutische Ansätze im weitesten Sinn hervorgebracht. Denken Sie an Goethe, der in seiner Präambel zur Farbenlehre den berühmten Satz vom sonnengleichen Auge gesprochen hat, oder Paul Nouchet, der Wiederentdecker der Ohrakupunktur, der unsere Ohrmuscheln dann mit bunten Lichtern bestrahlt. Etwas esoterischer wird es zum Beispiel bei den deutschen Heilpraktiker, bei Peter Mandl, wo eine ganze Farbpunktur-Methode entsteht, und letztendlich, glaube ich, den Herrn Kirlian brauche ich nicht näher zu beleuchten, der zweifellos auch Interessantes zum Thema Licht hat. Stichwort pragmatisch. In der Wiener Stadt war es immer etwas pragmatischer. Die Originale haben damals den Namen Licht schon im Namen geführt. Also ich erinnere mich auch während meines Studiums, dem Valo Liso öfters begegnet zu sein. Es war immer ein quasi salogenetischer Moment, wenn man mit Pathologieskripten unter der Achsel mit dem Herrn Weinberger ein bisschen geplaudert hat. Bisschen weiter südöstlich, in Eisenstadt, verwenden wir Lichttherapie sehr lange, die Infrarotbestrahlung schon die letzten 20 Jahre. Wir beschäftigen uns ein bisschen mit Lasertherapie und in neuester Zeit mit der LED-Fototherapie. Ein Slide, das Sie eben gesehen haben, das sichtbare Licht. Kurz zurück zum anderen, die Röte dieser Therapieformen ist dadurch, gegeben, dass sich also alle diese Leuchtkörper, um das einmal ganz unwissenschaftlich auszudrücken, hier im infrarotnahen bzw. im infraroten Bereich befinden. Stichwort Infrarot, eine Wellenlänge 800 Nanometer und drüber. Die International Commission of Illumination hat ein Infrarot A, B und C eingeteilt, wobei der interessante Äquator zwischen dem A und dem B liegt bei diesen 1400 Nanometern, weil jenseits dessen die Wasserabsorption im Gewebe massiv ansteigt. Wir verwenden ganz banale, Philips Infrarotlampen, die in der spektralen Leistungsverteilung hier bei etwa 1100 Nanometer einen Peak aufweisen, also im Infrarot-A-Bereich. Und im Umkehrschluss sehen Sie ein sehr vereinfachtes Diagramm der 95% Absorptionslinie, wo in eben diesem Bereich auch die größte Eindringtiefe definitiv subkutan stattfindet, während also der Großteil des ultravioletten Lichtes natürlich an der Hautoberfläche bleibt, das sichtbare Licht sehr diffus, wie schon erwähnt, auch eindringt. Wozu verwenden wir Infrarot? Ich sage immer zu meinen Therapeuten, Masseuren, das ist aktiver Arbeitnehmerschutz. Ich verhindere damit, dass ihr euch die Finger brecht. Wir wärmen den Patienten auf, der Muskeltonus geht runter, die Durchblutung geht rauf. Und Gott sei Dank ist diese Modeerscheinung, die vor etlichen Jahren grassiert ist, aus der Mode gekommen, dass man unter Infrarotbestrahlung auch massiert hat, weil ich denke, Phototherapie ist Phototherapie und Thermotherapie, die Grenzen sind ja da sehr fließend, und Manualtherapie ist eben was anderes, der Patient wird vorbereitet. Laser, auch heute schon erwähnt, nur zur Wiederholung, Laser ist keine bestimmte Frequenz. Es gibt viele Laserfrequenzen. Laser ist eine Methode, um Photonen phasensynchron bzw. de facto monochromatisch zu emittieren. Sie sehen das symbolisch da dargestellt. Wir haben hier in etwa das Spektrum des sichtbaren Lichtes und da drinnen eine fast nadelartige Frequenz des Lasers. Die LLLT, also die Low Level Laser Therapy, die wir verwenden, liegt hier im roten Bereich, typischerweise Helium-Neon-Laser, klassische Wellenlänge um die 632, knapp drunter, knapp drüber. Die Dosis ist zwar immer wieder abhängig von der Ausgangsleistung, aber natürlich definitiv auch in Bezug auf die bestrahlte Fläche bzw. die Einwirkdauer. Die Dosis eben in Joule pro Quadratzentimeter gemessen. Und ein Symbol soll genügen. Selbstverständlich ist ein Lasersicherheitsbeauftragter, Beauftragte zu bestimmen mit einer entsprechenden Ausbildung und die entsprechenden Laserschutzklassen sind zu beachten. Wo wenden wir Laser an? Ich erinnere mich an meine Akupunkturausbildung im 79er, 80er Jahr, als damals als eine der ersten Indikationen der Akupunktur die Laserbehandlung für Asthma-Kinder vom Obersten Sanitätsrat kodiert worden ist. Also die Laserakupunktur, das punktbezogene Behandeln, ist eine sehr wesentliche Vorgangsweise, erklärt sich auch dadurch, dass der Laserstrahl sehr klein, punktaffin ist. Wir verwenden es genauso bei Triggerpunkten, bei Periarthropathien. Haben als physikalische Ambulanz ein bisschen Erfahrung, dass die Petralsche Kontrakturen recht gut funktionieren, in Kombination mit Ultraschall bei Keloiden und Hautdefekten, die in der Literatur genannt werden, muss ich von der Praxis, die mir zur Verfügung steht, eher passen. Stichwort Literatur, unendlich. Es scheint sich der rote Faden der doch moderaten Evidenz durchzuziehen. Es gibt Metastudien darüber. Wie so oft in der physikalischen Medizin haben wir ein Problem mit der Dosierung in der Literatur. Es gibt verschiedene Frequenzen, verschiedene Bestrahlungszeiten. Also die Reize werden eben unterschiedlich diskutiert. Deswegen ist ein Vergleich und ein klassischer EBM-Review erschwert möglich. LED, Light Emitting Diodes, vom griechischen Diaodos, der Durchlasser, der Weg hindurch. Sie sehen hier das physikalische, Verzeihung, Herr Professor, ich darf kurz da mal, das physikalische elektronische Schaltbild, also in Stromdurchflussrichtung lässt die Diode den Strom durch und dabei werden Photonen emittiert, wobei diese Photonenemission sehr, sehr eng im Spektrum ist und eine bestimmte Wellenlänge, so von 632, 660 oder 850 zum Beispiel, hat. Typisch für LED ist, dass sie athermisch sind, das heißt, ich habe kaum eine Wärmeentwicklung in einem therapeutischen Gerät, 95% der Energie geht in Licht. Wie ist sowas im Prinzip aufgebaut? Wikipedia sei Dank, die haben dort recht gute Schemata. Im Wesentlichen haben sie einen Amboss, wie das genannt wird. Dieser Amboss beinhaltet ein Medium, was aus besonders gesundheitsförderlichen Stoffen besteht, Aluminium, Gallium, Arsen und Phosphor. Und dieses Medium wird eben durch Strom durchströmt und lässt dann eine sehr scharfe Photonenladung entweichen. Wie funktioniert es? Faktisch wissen wir es nicht. Wir postulieren, wir denken darüber nach. Es gibt Überlegungen aus der TU Wien vom Herrn Professor Paschke, der einen Bestrahlungseffekt der SHG, der Second Harmonic Generation postuliert, wo eben eine Wellenlänge, in dem Fall von 632 Nanometer, auf biologisches Gewebe treffend zu einer Wellenlängenhalbierung gebracht wird und, das ist das Postulat, in der Tiefe so eine ähnliche Wirkung entfalten würde, als wäre dort ultraviolettes Licht am Arbeiten. Ich kann da Ihnen recht viel erzählen. Ich darf jetzt die Technik bitten, ein Video einzuspielen. Zu Herrn Professor Paschke.
Es geht also um eine Wahl der Leistungsdichte des Lichtes, der Wellenlänge des Lichtes und der Pulsform, die wir verwenden. Und nach allem, was wir wissen, wird dadurch der Stoffwechsel eines Moleküls beeinträchtigt, das für beinahe alle Entzündungen im Körper verantwortlich ist. Das ist das Leukotrien B4.
Seid ihr da? Also das Paschke hat eben über das Leukotrien B4 gearbeitet, ob dem so ist oder nicht. Es ist ein postulierter Mechanismus. Ups. Zweite Mitteilung aus dem Ludwig-Boltzmann-Institut für experimentelle Traumatologie aus dem Jahr 2013, wurden Zellkulturen nach LED-Bestrahlung im roten Bereich, also auch bei 632 Nanometer, definitiv eine ATP-Produktion und eine Proliferation von Fibroblasten und Myozyten nachgewiesen worden ist. Indikationen oder fairerweise gesagt, was schauen wir uns gerade an in der Ambulanz? Pragmatik ist angesagt, Faustregel, je oberflächlicher, desto wahrscheinlicher funktioniert es. Fingerpolyarthrosen, oberflächennahe Tenderpoints im Sinne einer Periarthropathia humeros carpularis, Insertionstendinopathien, Epikondylitiden, aber natürlich auch Calcaneodynien oder Achillodynien. Wir kombinieren die LED-Behandlung stets als Vorbereitung zu myofaszialen Techniken, sei das jetzt Physiotherapie mit Dehnung oder sei das eine spezielle Massagetherapie nach Marnitz oder nach dem Faszien-Distorsionsmodell. Es ist gerade bei der Epikondylitis, scheinen sich erste, wie gesagt, wir sind weit weg von Studien, wir sind in einer vorklinischen Beobachtungsphase, es scheinen sich doch erste Patientenrückmeldungen abzuzeichnen, wo eben die Gruppe Licht- und Dehnungsübungen ein bisschen mehr Benefit hat. Dasselbe gilt für die Krux der Physik oder eine der Kruzes, muss man sagen, der physikalischen Medizin, die Achillodynie. Vielleicht, und das ist mein Sarkasmus dabei, wirkt hier die Phototherapie besonders deswegen so gut, weil es einfach 5 bis 10 Minuten länger dauert, bevor der Therapeut mit scharfem Finger die FDM-Technik am Calcaneus durchführt und der Patient noch eine etwas vagotone Galgenfrist hat und sich ausruhen kann. Schulter, Bizeps-Tendinopathien scheinen recht gut zu funktionieren, genauso wie beim Laser. Kreuzschmerz. Es gibt Arbeiten hier aus dem Jahr 2015 von Ama et al., die sagen, Kreuzschmerzparameter werden verbessert und vor allem Bewegungsumfang wird verbessert, immer wieder in Kombination Physiotherapie und Phototherapie. Das ist ein Bereich, der mich persönlich überrascht hat. Also da bin ich ganz bei Ihrer Frage, von wegen erreicht das Ding den Muskel überhaupt? Es gibt Arbeiten, es gibt Reviews, die sagen, Leistungssteigerung bzw. raschere Erholung nach Phototherapie ist beobachtet. Die letzte Arbeit hier von Antonioli aus dem 14er Jahr beschreibt ein isokinetisches Protokoll. Er hat auch die CK-Werte genommen und noch einen Parameter, der mir jetzt, muss ich ehrlich gesagt, entfallen ist. Stünde auf meinen Moderatornotizen, aber ich habe hier keinen Moderatorbildschirm. Jedenfalls ist der Beobachtung auch eben eine Leistungssteigerung beschrieben, aber auch eine raschere Erholung. Ah ja, das war es. Es ist diese verzögerte Muscle Soreness, die ist zurückgegangen, also die DOMS ist zurückgegangen. Zusammenfassend, es scheint sich aus der Literatur eine positive Beurteilung anzubahnen, ich sage mal abzuzeichnen. Es ist auf alle Fälle eine weitgehend nebenwirkungsfreie, unterstützende physikalische Modalität. Schmerzreduktion und Entzündungshemmung mögen möglich sein. Was zum Thema Regeneration und Steigerung der Performance zu sagen ist, wird abzuwarten sein. Ich meine, wir befinden uns in der vorösterlichen Zeit, in diesem Sinne ein herzhaftes Kyrie eleison. Wir brauchen mehr Studien, o Herr. Danke.